dürfen den Predigtext lesen, 2. Mose 17, Verse 8 bis 16 aus der Luther-Übersetzung. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. So wird das Wort Gottes.
Ja, das Thema haben wir jetzt auswendig schon gelernt: intensiv beten. Wir beschäftigen uns mit einer gefühlten Ewigkeit, mit dem Gebet, nämlich schon satt in 7 Predigten lang. Eine davon habe ich krankheitshalber rauslassen. Aus einem Grund: Gebet ist eine Art Ventil von deiner Begeisterung für Gott. Und wenn wir dafür im Umkehrschluss Gebet wieder neu entdecken, dann werden wir eine neue Faszination für Gott bekommen. Gebet ist eine Art, dass du wieder durch das Fenster schauen, wie Gott den Sieg gibt für die Schlachten von deinem Leben. Und lass mich am Anfang eine persönliche Frage stellen. Wenn du auf dein Gebetsleben schaust, hast du hinter deinem Gebetsleben einen Punkt gesetzt? Oder ist es ein Komma, wo du weiter betest? Hast du das Thema Gebet abgeschlossen? Und du schaust auf dein Leben, du hast da vielleicht Probleme, Beziehung oder in der Ehe oder in der Gemeinde oder zwischenmenschlich mit jemandem oder mit dem Chef oder mit dem Kernchef, wenn du keinen Job hast, hast du einen Punkt gemacht aus Resignation oder hast du ein Komma gesetzt und weitergebetet? Gebet ist wie ein Fenster, wo du aufmachst, wo du schauen darfst, wie Gott den Sieg gibt. Und es ist tatsächlich so, der Mose, also leider lesen wir es nicht, aber hat zumindest blinzelt. Ich bin der Überzeugung, wie Andreas, er hat die Augen nicht zugehabt. Er hat betet und hat immer gesehen, was passiert, wenn er betet. Das Volk Israel war im ersten Kampf gewesen, überhaupt, den sie hatten, das Sklavenvolk. Und sie haben gegen das größte Heer, das stärkste Heer von der damaligen Zeit müssen kämpfen. Und der Mose hat betet und er hat gesehen, was passiert, wenn er betet. Und wir sehen 2 Sachen in unserem Text. Nämlich einerseits, was Gebet überhaupt ist. Und das Zweite, wie wir intensiv beten können. Was Gebet ist und wie wir beten können. Das Erste, was Gebet ist. Mose gibt die erste Definition in der Bibel, was Gebet ist, nämlich im Vers 16. Er sagt dort: Gebet ist die Hand an den Thron von Gott haben. Es gibt in jeder Zeit Formen, wie wir dann sagen, lasst uns beten. So allgemein bekannt, vielleicht für solche, die geistliche Urgesteine unter uns sind, die kennen das: lasst uns die Hände falten und das Haupt neigen. Das sind so Redewendungen, die wir haben für das Gebet. Der Mose, wenn er Gottesdienst gehabt hat und gesagt hat, hey, lasst uns beten, hat er gesagt, hey, lasst uns die Hand zum Thron von Gott haben. Hand falten und das Haupt neigen ist Eine Redewendung fürs Beten, die stammt aus dem Mittelalter, ist rund 700 Jahre alt. Und zwar dazu mal ist es so gewesen, einfache Bauern haben ihr Gebiet, das sie bewirtschaftet haben, pachtet. Und sie haben ihre Lehnsherren gehabt, sind zu denen gegangen, haben ihr Feld bekommen und zum Zeichen von ihrer Treue gegenüber ihrem Lehnsherr haben sie ihre Hände gefaltet und sie ihrem Lehnsherr in seine Hände eingelegt. Und dann sind Christen gekommen und haben gesagt, hey, das ist doch genau das, was wir machen, wenn wir beten. Im Gebet sagen wir Gott, ich will dir treu sein in meinem Leben. Und von dort her ist die Redewendung gekommen, lasst uns die Hände falten. Und das hat bedeutet, ich möchte treu mit Gott unterwegs sein. Das heisst nicht einmal in erster Linie, ich bete, also ich bitte Gott um irgendein Wunder, sondern ich möchte treu sein. Und mir hat dazu das Haupt geneigt. Heute kennt man das nicht mehr. So wie man nicht mehr gehört, ich habe noch in keinem Gottesdienst gehört, lasst uns die Hand an den Thron von Gott haben. Und danach hätten alle gebetet. Wenn ich jetzt heute gesagt hätte, ganz bevor man den Text gehört, hey, viele Männer da fütigen, lasst uns die Hand an den Thron von Gott haben, dann hätte ihr gedacht, oh mein Gott, Mathis, du hast eine gute Nacht gehabt mit deinen drei Kindern. Der Mose, wieso kommt er auf die Idee, zu sagen, die Hand an den Thron von Gott haben? Ganz einfach, eine kleine Mathematikaufgabe. Unser Text braucht 7-mal das Wort Hand. Und das ist die letzte Stelle, wo der Mose sagt, lass uns die Hand. Wenn du die Schlachten von deinem Leben gewinnen willst, nicht an deinen Stock, wo du dich daran festkammerst, haben, nicht in erster Linie an die Waffen mit deinen Möglichkeiten, nicht in erster Linie an den Computer, nicht in erster Linie an irgendetwas, sondern leg sie an Gottes Thron. Von dort her kommt die Redewendung. Er sagt, die Hand muss an den Thron von Gott. Deine Hand ist dazu da, dass sie betet, dass du erleben darfst, dass du Sieg bekommst in deinem Alltag. Sieg in deinen Fragen, dass wir Sieg in der Gemeinde dürfen haben. Die Hand an den Thron von Gott. Der Mose sagt das darum, weil das erste Mal, wo in unserem Text von der Hand, also ich weiss, es ist hohe Theologie, oder der Text ist wirklich Theologie pur. Das erste Mal, wo das Wort Hand kommt, ist auch der Mose, der etwas sagt. Und zwar sagt er ihm ja so, hey, da kommen die Amalekiter, wir müssen gegen die kämpfen. Such du kampftüchtige Männer und ich nehme den Stab von Gott und gehe auf den Hügel hoch. Und weißt du, was er Joshua gedacht hat? Meine Güte, Mose, wieso muss ich überhaupt noch in den Krieg ziehen, wenn du mit dem Stab auf den Hügel gehst? Die Joshua hat gewusst, mit dem Stab hat der Mose Heugümper, Mucken, Feuer, Donner und Hagel herbeigewunken. Mit dem Stab hat der Mose das Schilfmeer geteilt, das Volk Israel konnte durch trockenen Fußes durch das Meer durchwatscheln. Mit dem Stock hat er gerade vor unserem Text Wasser aus einem Felsen sprudeln lassen. Der Stock hat sich sogar mal zu einer Schlange verändert. Und der Joshua konnte denken, ja super Joshua, was müssen wir überhaupt noch kämpfen, wenn du mit dem Stab hochgehst? Und weißt du was, es ist das letzte Mal in der Bibel, wo der Stab von Mose erwähnt wird. Und so ist niemand mehr in unserem Text. Nur dort, Joshua, ich gehe mit dem Stab in meiner Hand auf den Hügel schauen. Kommt nur noch ein einziges Mal vor, im 4. Mose 20, der Stab von Mose, aber dort negativ gebraucht für den Ungehorsam von Mose. Von dort ist der Stab verschwunden, weil Mose wollte sagen, nicht die Hand an den Stab, nicht irgendeine richtige Form von deinem Gebet bewirkt den Sieg, sondern dass du betest, das bewirkt den Sieg. Die Hand am Thron von Gott. Das ist Gebet. Der Mose will sagen, schau, Sieg in deinem Leben. Der Erfolg, den wir haben in der Gemeinde, das, was wir als Gemeinde möchten erreichen, wo wir auch Wunder brauchen, das bekommen wir, wenn wir lernen beten. Wir müssen vor allem in einem geübt sein, im Beten. Das ist unser Werkzeug, wo wir sollen uns reinknäulen. Es ist mega spannend, dass wir in unserer Vorstellung immer davon ausgehen, wenn der Mose auf den Berg gut gegangen ist, hat er den Stab dabei gehabt und hat er den Stab in die Luft gekriegt. Und wenn er ist knatterige 80 Jahre alt gewesen. Wenn er nicht mögen hat, oder, dann hat er den Stab nicht mögen lüpfen und danach müssen seine Kollegen helfen. Weißt du, was mega spannend ist? Der Stab wird nicht mehr erwähnt, wenn es im Text heißt, dass der Mose vom Berg betet. Es steht nicht nur, er hebt seine Hände auf und lässt sie wieder sinken, wenn er nicht mag. Der Stab wird nicht nur in der Hoffnung für alle und in der guten Nachricht wird noch der Stab erwähnt. Aber im Text fehlt er, darum in der Lutherbibel kommt er nicht mehr vor, wie es ums Gebet geht. Der Paulus hat im Grunde genommen das Gleiche wollen klar machen. Und er hat das Christenleben mit einem römischen Soldat verglichen. Und er hat gesagt, schau, die Ausrüstung von einem römischen Soldat lässt sich perfekt auf das Christenleben übertragen. Und er hat gesagt, der Christ hat einen Gurt an, den Gurt von der Wahrheit. Er will ganz mit Gott leben. Er hat einen Panzer von der Gerechtigkeit, wo Gott, einen Panzer hat man sich nie selber angelegt. Ihr könnt Ben Hur schauen, so der legendäre Film. Wenn sie die Rüstungen anlegen, die werden ihnen immer angelegt. Das ist der Sinn von Gerechtigkeit. Die gibt uns Gott. Die nehmen wir uns nicht selber, dass wir Zugang haben zu Gott. Dann sagt der Paulus, und ein römischer Soldat war beschut und ein Christ ist beschut, er will die gute Botschaft von Jesus, von Gott weiterverzählen. Er hat ein Schild vom Glauben, wo er sich schützen damit, damit nicht feurige Pfeile einen zerstören. Er hat einen Helm vom Heil, wo die Gedanken von uns bewahren. Und er hat das Schwert, das ist die Bibel, das Wort Gottes. Fällt euch etwas auf? Er ist schon da. Ja, der Speerfeld. Wieso um alles in der Welt verwendet Mose kein Wort auf den Speer? Es gibt Theologen, die sagen, ja, das hat Mose entweder vergessen, das glaube ich nicht ganz beim Intelligenzquotient von Mose, oder er hat es vom Paulus. Paulus hat da Entweder ist der Paulus zu wenig gescheit gewesen und hat es vergessen, das glaube ich eben nicht. Oder er hat es bewusst weggelassen, das glaube ich auch nicht. Weil es wäre so, wie wenn du müsstest ein Auto jemandem erklären und würdest einfach die Räder weglassen. Wie wenn du möchtest ein Auto zeichnen und die Räder würdest weglassen. Jeder weiss, das Erste, was zum römischen Soldat gehört hat, das war der Speer. Nämlich die Römer haben eine neue Speertaktik erfunden, wo sie zu den gefürchtetsten und den gefährlichsten Gegnern gemacht hat. Sie haben eine Schartaktik angewendet und die Vordersten haben eine Speersalve gehabt. Und das ist wie der neue Erfolg gewesen. Das ist der Grund gewesen, dass das Römische Reich so sich ausgedehnt hat. Es hat sogar in der Geschichtswissenschaft einen eigenen Begriff für die Speertaktik ergeben. Der Speer, das ist das Markenzeichen gewesen, das sind die Rallye gewesen vom römischen Heer. Es ist undenkbar, jeder, der vom römischen Soldat gehört hat, in Epheser 6, wo das steht, der hat unweigerlich gefragt, Mose, und was ist der Speer? Und weißt du was? Vers 18, Kapitel 6 im Epheserbrief, notlos nach der Erwähnung vom Schwert, sagt der Paulus, betet aber immer. Er muss den Speer gar nicht mehr erwähnen. Wer hat gewusst, alle warten noch drauf. Was ist denn der Speer? Die Waffe vom Angriff. Die Hand, die dir den Sieg bringt, ist eine bettende Hand. Eine Hand, die du hebst an den Thron von Gott. Und du wirst erleben, dass Gott Wunder tut. Das ist die Waffe, die wir lernen müssen, kämpfen. Ein Schreiner muss mit Holz umgehen. Darum bin ich ein Schreiner geworden. Einer, der in der Kalkulation arbeitet, der muss mit dem Computer, mit Excel-Tabellen und ein bisschen mit Zahlen können umgehen. Ein Christ muss können beten. Und ich stelle eine mega krasse Frage. Glaubst du erst oder betest du schon? Mich fasziniert eine Geschichte von Daniel Nasch. Er ist wahrscheinlich niemandem bekannt. Er war die zweite Person hinter dem Charles Finney. So wie der Mose hinter dem Josua. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt. Charles Finney war der bekannteste Prediger in der ganzen Welt. Er hat vor allem in den USA gewirkt. Hunderte von Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen, durch Charles Finney. Aber niemand kennt Daniel Nasch. Daniel Nasch war der Mann hinter dem Charles. Er ist jeweils zwei Wochen bevor der Charles an einen Ort kam, wo er predigt hat, hergezogen, hat sich irgendeine Wohnung gesucht und gemietet und hat angefangen zu beten. Einmal hat er nur ein feuchtes, dunkles Kellersloch gehabt, wo er gebetet hat. An den Veranstaltungen, wo der Charles predigt hat, ist der Daniel gar nicht dabei gewesen, weil er hat betet. Zum Charles Finney im Grabstein pilgern hunderte von Leuten, alle Theologen, also alle gehen dort hin. Vom Daniel Nasch wissen die wenigsten, wo er beerdigt ist, nämlich auf einem verfallenen Friedhof an der kanadischen Grenze. Aber auf seinem Grabstein steht etwas Phänomenales. Es steht: Daniel Nasch, Kämpfer für Charles Finney, stark im Gebet. Er war stark im Gebet. Das war die Waffe. Wir brauchen die Gebetsleidenschaft. Das ist mein Wunsch, dass unsere Kirche eine betende Kirche ist. Weil das macht den Durchbruch. Das ist der Speer. Wir brauchen Christen, die beten. Wir brauchen nicht Christen, sondern wir brauchen Beter. Das ist der Nabel der Begeisterung für Gott. Daran zeigt sich deine Leidenschaft für Jesus. Unsere Begeisterung für Gott hat ein Ventil, und das ist das Gebet. Das ist unsere Kraft. Gebet beerdigt Probleme. Gebet beendigt Spannungen. Gebet begrabt, was in deinem Leben irgendwie nicht in Ordnung ist. Beziehungen, Probleme, Eheprobleme. Fang an beten, und es ist wie ein Fenster, wo du aufgehen darfst, wo du sehen darfst, wie Gott den Sieg anfängt zu schenken. Die Frage ist, wie sollen wir denn beten? Und der Mose, oder unser Text, gibt wie drei Hinweise. Das erste: bleib dran. Das zweite: mach den ersten Schritt und mach deine Füße nass. Und das dritte: höre irgendwann auf beten. Das erste, also bleib dran. Mir hat das Bild geholfen zum Gebet. Und zwar, viele haben das Gefühl, Gebet ist Folgendes. Also ich bete mal und zack, boom, bin ich am Ziel. Und wenn das nicht passiert, wenn ich betet habe und nichts passiert, dann höre ich auf beten. Weil dann hat wahrscheinlich Gott irgendwo in der Ewigkeit Nein gesagt. Oder es gibt auch die Theologie, dass sie sagen, wenn du betet hast und nichts passiert, dann hast du falsch betet. Oder musst du nochmal jede Herzensfalte untersuchen, ob irgendwo nicht noch das Körnchen Sünde steckt oder irgend so etwas. Du musst dich anstrengen. Bet und dann passiert es. Aber das ist eine falsche Theologie. Die Theologie vom Gebet sieht so aus. Und da musst du einfach die Augen zumachen. Da musst du einfach wie der Elia, was schön heisst im 1. Könige 18, wo er um Regen betet, geht er auf die Knie und verbirgt sein Angesicht zwischen seinen Beinen. Heisst. Er kann nicht einmal mehr hinschauen und er betet um Regen. Gebet ist genau das. Es ist durchs Fenster schauen, aber noch nicht irgendwie gesehen, sondern irgendwie denken, mein Gott, da geht es tief runter. Gebet ist Augen zu machen, wissen, es geht vielleicht länger, als ich gedacht habe. Viele hören einfach zu früh auf beten. Sie machen dort einen Punkt, wo Gott erst ein Komma gesetzt hat. Bet weiter, bleib dran. Weißt du, viele Wunder in der Bibel wären nicht passiert, wenn die Leute schon in der ersten Runde aufgehört hätten zu beten. Das Volk Israel hat einmal eine Stadt einnehmen, Jericho. Und Gott hat gesagt, lauft jeden Tag, 7 Tage lang, am 7. Tag 7-mal, einfach ohne ein Wort zu sagen, betend um die Stadt herum. Weißt du wie? Alle Leute haben gedacht, oh, spannende Kriegsführung, Gott. Genial, umwerfend, das hat noch niemand gesehen, oder? Die in Jericho, die haben sicher gedacht, mein Gott, was machen die Israeliten da? Jeden Tag watscheln sie rundherum. Sie haben gebetet, aber stell dir Folgendes vor. Was wäre passiert, wenn sie am 6. Tag gesagt hätten, ich bin genug gelaufen? Der Elia hat 7-mal für Regen gebetet. Und nach jedem Gebet hat er seinen Diener ausgeschickt, hey, geh mal schauen, ob du irgendwo eine Wolke siehst. Es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Nach dem 3. Mal hat der Diener sicher mal gefragt, ja, Elia, soll ich wirklich noch mal schauen? Der Elia hat 7-mal gebetet und nach dem 7. Mal ist das Wunder gekommen. Jesus hat einmal, als er für ein Wunder gebetet hat, dass ein Blinder hat wieder gesehen, hat er 2-mal müssen beten. Es gibt in der Geschichtswissenschaft die sogenannte kontrafaktische Frage. Die heisst, was wäre passiert, wenn? Was wäre passiert, wenn der Hitler den 2. Weltkrieg gewonnen hätte? Und so weiter. Kontrafaktische Frage. Das ist theologisch eine super Frage, finde ich, müsste man irgendwo ins Inhaltsverzeichnis unserer Bibel schreiben. Was wäre gewesen, wenn das Volk Israel am sechsten Tag aufgehört hätte? Was, wenn der Elia noch am sechsten Mal gesagt hätte, jetzt bin ich müde? Was, wenn Jesus nach dem ersten Gebet gedacht hätte, ja gut, du siehst halt nur schattenhaft, geh in Frieden heim. Viele Wunder passieren nicht, wenn wir einfach zu früh aufhören zu beten. Und es gibt ein Wort, das heisst Beharrlichkeit. Ich weiss, das findet sich im neuen Duden, glaube ich, gar nicht mehr. In der Jugendsprache schon gar nicht mehr. Oder beharrlich, ich habe doch kein Haar auf dem Rücken. Beharrlichkeit, das heisst dranbleiben. Wir haben Folgendes festgestellt, japanische Kinder sind im Durchschnitt besser als US-amerikanische Kinder, wenn es ums Rechnen geht. Und wir hatten irgendwann die These, das liegt weniger an der Begabung, sondern vielmehr am Fleiss. Und da hat man eine repräsentative Studie gemacht und hat den US-amerikanischen Kindern und den japanischen Kindern eine Mathematikaufgabe gestellt, wo sie, das hat man ihnen natürlich nicht gesagt, gar nicht haben können lösen. Man hat einfach schauen, wie lange bleiben sie dran. Die US-Fast-Food-Gesellschaft, so die haben es 9,47 Minuten geschafft. Und die japanischen Kämpfer über 14 Minuten, über 40% länger. Und das hat eine Studienwelle ausgelöst. Anders Ericsson, der hat sich gefragt, also, wenn das so ist, dann wollen wir das auf anderen Gebieten prüfen. Und er hat sich gefragt, also, was unterscheidet einen durchschnittlichen Gigist? Ja, also, ihr wisst, was ich meine. Ein guter Violinist und ein Weltklasse-Violinist. Und sie haben die untersucht vom Lebensalter von 0 bis 20. Man hat festgestellt, die durchschnittlichen Violinisten, die haben rund 4000 Stunden geübt. Die durchschnittlichen, die guten, also die durchschnittlichen, die haben 4000. Die guten, die haben 8000 Stunden geübt. Aber die Weltklasse-Solisten, die haben alle 10 Stunden geübt. 10.000 Stunden geübt gehabt. Und dann hat man festgestellt, die Zahl 10.000, die kommt immer wieder vor. Und ich möchte ein Zitat lesen von einem, der so eine Studie gemacht hat. Die betreffenden Studien haben erbracht, dass man 10.000 Stunden üben muss, um zu einem Könner von Weltklasse zu werden. Egal auf welchem Gebiet. Und jetzt kommt's. In unzähligen Untersuchungen über Komponisten, Basketballspielen, Romanautoren, Eiskunstläufer, Konzertpianisten, Schachspieler und jetzt, Achtung, Meisterdiebe und was sonst noch alles, taucht immer wieder diese Zahl auf. Gott schaut nicht so sehr auf deine Begabung, sondern auf deine Beharrlichkeit. Er zählt nicht so sehr auf den Intelligenzquotient, sondern auf den Beharrlichkeitsquotient. Das ist Gott wichtig. Gebet und wer Weltklasse im Gebet ist, ist nicht einer, der alle Wunder erlebt, wo er dafür betet, sondern der durchbetet. Wo betet, bis Gott vielleicht Nein sagt. Wo betet, bis Gott vielleicht sagt, jetzt kannst du aufhören. Wo betet, bis vielleicht der Durchbruch, aber wo durchbetet. Das ist ein Weltklasse-Better, der dranbleibt. Wo sagt, ich bleibe an dem Gott dran, ich kämpfe darum. Es gibt verschiedene Gründe, wieso es manchmal länger dauert und man die Augen länger muss zu haben. Und etwas hat mir geholfen, um das zu verstehen, dass Gottes Zeitplan manchmal ein bisschen anders ist und dass Gottes Vorbereitungszeit manchmal eine gefühlte Ewigkeit braucht. Und zwar in der Nähe von uns bauen sie und sie haben wochenlang haben sie gebackert und irgendwelche Mars-Instrumente haben unglaublichen Lärm gemacht und ich habe mich theologisch den Kopf zerbrochen, wie die könnten heissen. Und es ist einfach nichts passiert. Wochenlang nichts passiert. Und dann plötzlich wusch und sind zwei Stöcke da gestanden. Gebet ist genau das. Im Hintergrund werden alle Komponenten in die Stellung gebracht und plötzlich macht es wusch. Manchmal denke ich, wie lange hat Gott echt die Schöpfung vorbereitet? Gebet ist das, zu beten und zu sehen, Gott tut alle Komponenten in die richtige Position bringen und plötzlich macht es wusch. Bleib dran am Gebet. Und ich möchte euch bitten, gehen wir wieder ins Gebet als Gemeinde. Das zweite ist, wag Schritt. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, Matthias, er hat mich kritisiert und gesagt, Matthias, Du musst einfach beten und warten. Das ist die Theologie vom Gebet. Und ich habe verstanden, was sie meinen, aber das, was sie sagen, ist falsch gewesen. Ich habe einfach festgestellt, Gebet und ein Schrittwagen gehören immer zusammen. Du kannst nie einfach sagen, so jetzt bete ich einfach und mache nichts. Das ist eine falsche Theologie, die entweder oder, die ist einfach falsch. Wo der Josua im Krieg gekämpft hat, hat der Mose gebetet. Wo der Charles Finney predigt hat, hat der Daniel Nash gebetet. Wenn der Spurgeon predigt hat, haben zwei Stöcke unter ihm 300 Menschen auf den Knien gebetet. Müssen wir noch machen, da unten einen Raum. Gebet und Schrittwagen gehören immer zusammen. Das Eindrücklichste finde ich, was das Volk Israel später mal hat man sie durch den Jordan wieder ziehen. In der Regenzeit, bei Flut, hat Gott ihnen gesagt, ihr geht jetzt wieder neu durch den Jordan durch. Ich werde den Jordan teilen. Und dann hat er die Regieanweisung gegeben. Er hat gesagt, okay, Priester sollen vorausgehen und sie sollen mit den Füßen in den Jordan einschreiten. Sie sollen nasse Füße bekommen. Weißt du, es hat nicht gelangt, dass Priester am Rand des Jordan wären hingeknüllt und gebetet hätten und gefastet hätten, bis endlich da sich der Jordan spaltet. Sondern sie mussten das antizipieren. Sie mussten die Füße nass werden lassen. Manche beten und haben das Gefühl, Gott macht den Türen auf. Aber es ist anders. Wir beten und Gott möchte, dass wir die Türen fallen drücken. Es mal versuchen. Gebet und einen Schritt wagen. Gebet und mal nasse Füße zu bekommen. Gehören zusammen. Und ich möchte zwei Beispiele aus meinem Leben bringen. Als ich da hergezögelt bin, da habe ich eine Person kennengelernt auf der Straße in einem Gespräch. Ich selber bin nicht im Gespräch involviert, ich habe einfach zugelassen. Und ich habe mitbekommen, die hat einen italienischen Namen. Haben wir das versucht zu merken. Und sie wohnt in der Nähe von einer Pizzeria. Und ich habe irgendwie den Eindruck bekommen, ich muss mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Und ich habe also angefangen bei Beten. Ich habe Wochen gebetet, zwei Wochen gebetet, einen Monat gebetet, zwei Monate gebetet. Ich habe sogar seinen Namen auf meine Gebetsliste da. 6 Monate lang habe ich gebetet und dann habe ich gesagt, Gott, jetzt habe ich genug gebetet. Jetzt hast du genug Zeit gehabt. Jetzt wage ich einen Schritt. Und dann habe ich einfach mal eine Pizzeria gesucht an diesem Ort und bin einfach in der Nähe, überall alle Türschilder abklappern, Briefkastenschilder. Und irgendwann habe ich einen italienischen Namen gefunden, wo zwar nichts mit dem Namen zu tun hatte, den ich aufgeschrieben habe, und habe mal einfach geklingelt. Die Person, die hat mir die Tür gar nicht aufgemacht, nur so ein Türspalt. Es war auch gerade ein ungünstiger Moment für sie. Und dann habe ich versucht, ich musste so auf Italienisch versuchen, zum Glück kann ich mal Italienisch gehen, versucht zu erklären, wieso ich überhaupt lüte. Die Person hat gesagt, das sei ihr noch nie passiert in ihrem Leben. Und sie müssen zuerst prüfen, ob ich nicht ein Terrorist bin. Und muss schauen, ob sie mich wieder auf der Straße trifft. Weißt du was? Ich bin mir so blöd vorgekommen dort an der Tür. Und ich glaube, er hat auch gedacht, oh mein Gott, wenn der so Italienisch redet. Aber das hat, von dort weg treffen wir uns immer wieder auf der Straße. Und weißt du was? Die Erinnerung, die ist so intensiv. Das hat etwas ausgelöst zwischen uns. Das hat etwas gemacht. Die zweite Erfahrung war, ich habe Teenager-Arbeit geleitet und ich hatte einen Mini-Leiter dabei. Er hat zwar gesagt, er sei Christ, aber er hat sich noch nicht bekehrt, noch nicht für Jesus entschieden. Er hat schon viel gehört über Jesus, was Jesus gemacht hat und dass Jesus eigentlich wünscht, dass er sein ganzes Leben hingibt. Und ich habe so aus einem Gleichnis von Jesus eine Überzeugung. Jesus erzählt einmal, es hat einen Baum gegeben, der hat 3 Jahre keine Früchte gebracht, oder der hat keine Früchte gebracht und dann sagt Gott, du den Baum 3 Jahre lang bepflegen und bearbeiten. Und wenn er dann keine Frucht bringt, dann kannst du ihn aufgeben. Und das war so meine Überzeugung. Ich bleibe an den Personen dran. Ich schaffe ihn, aber nach 3 Jahren spätestens wage ich einen Schritt und frage mal. Und ich bin mit dem Mini-Leiter immer wieder zusammen gewesen. Und wir haben es immer so gehabt, 10 Minuten vor Start von unserer Teenager-Arbeit haben wir sogenannte Chilling gehabt. Wir Leiter sind schon alle bereit gewesen. Und dann hocke ich mit dem an der Bar und rede mit ihm und frage wieder, hey, wie geht es im Glauben, wo stehst du? Und dann habe ich mich gewagt zu fragen, hey, möchtest du dein Leben heute nicht Jesus geben? Und danach sind gerade dummerweise Teenager reingekommen, oder? Und es ist losgegangen, irgendwie hat sich das Gespräch verlaufen. gleichen Abend hat ein anderer hat einen Input gehabt. Und wir haben es ja wie so gemacht, nach der Predigt haben die Teenager dürfen kommen, wenn sie Gebetsanliegen hatten, dass wir für sie gebetet haben. Ich bin jetzt so gestanden und plötzlich steht mein Minileiter vor mir und sagt, ja, ich mach's. Es braucht das, dass wir Schritte wagen auf unser Gebet. Wir können nicht warten, bis Gott Türen auftut. Er will, dass Schritte wagen und Gebet Hand in Hand gehen. Darum haben wir zwei Hände bekommen. Eine zur Thron von Gott und die andere das Wagen. Es hat eine Kirche in Washington D.C., die hat von null angefangen und die haben sich einen Schlagzeuger gewünscht. Und darum gefällt mir das Beispiel so. Und sie haben gebetet für einen Schlagzeuger. Und es ist einfach nie ein Schlagzeuger gekommen. Und irgendwann haben sie wieder den Eindruck gehabt, wieso kaufen wir denn kein Schlagzeug? Da ist der Pastor hingegangen, hat sein ganzes Sparbüchel gekillt und hat ein Schlagzeug gekauft. Und die sind immer eingemietet gewesen am Sonntag. Sie haben also alles aufgebaut, dann wieder alles abgebaut und versorgt ins Lager, das sie hatten. Sie haben das Schlagzeug aufgebaut und jeder denkt, spannende Idee. Nach dem Gottesdienst ist ein Gast auf den Pastor zugekommen. Er hat sich bedankt für den schönen Gottesdienst und hat gefragt, wieso stellt er ein Schlagzeug auf, wenn er gar keinen Schlagzeuger hat. Dann hat der Pastor ihm die Geschichte erzählt und das Gebet. Dann hat der Gast gesagt, jetzt dürfen wir aufhören beten. Es war ein Schlagzeuger und am nächsten Sonntag hat er Schlagzeug gespielt. Gebet und ein Schrittwagen gehören zusammen. Und irgendwann sagt Gott, jetzt kannst du aufhören beten. Der Mose, der hat gemerkt, in welchem Moment dass er aufhören konnte beten. Nämlich dann, wo der Sieg vollzogen ist worden. Wo er vorher hat wollen aufhören, hat er gemerkt, oh nein, ich muss weiter beten. Und hat seine Freunde geholt und gesagt, hey, helft mir mit beten. Aber irgendwann sagt Gott, jetzt kannst du aufhören beten. Zum Jeremia 11, hat das Gott einmal ganz krass gesagt. Jeremia hat für sein Volk gebetet. Er hat gesagt, schenk du Gott, dass das Volk wieder zu dir umkehrt. Und dann Jeremia 11, Vers 14, sagt plötzlich Gott, jetzt tu aufhören beten für das Volk. Tu aufhören klagen für das Volk und mach kein Fürbitt mehr. Und Jeremia hat einfach mal so aufhören. Manchmal sagt Gott, jetzt musst du aufhören beten. Und das ist etwas vom Härtesten. Es kann sein, dass du für etwas betest, was dir von tiefstem Herzen du dir wünschst. Und Gott dir einfach plötzlich sagt, jetzt kannst du aufhören beten. Ich möchte nicht mehr, vielleicht weil Gott Nein sagt, oder weil Gott etwas anderes möchte. Aber das gibt es auch, dass Gott einfach sagt, jetzt hör auf. Ich kenne Leute, die möchten um alles in der Welt gesund werden, weil sie ein chronisches Anliegen haben. Und sie pilgern von einer Heilungsveranstaltung zur anderen. Sie fragen sich immer, habe ich irgendetwas falsch gemacht in meinem Leben? Kann doch nicht sein, dass Gott mich nicht heilt. Und ich habe gemerkt, sie sind eigentlich gar nicht körperlich krank, sondern geistlich oder innerlich krank. Sie haben wie nicht können akzeptieren, dass vielleicht Gott einen Punkt macht. Setz du kein Komma, wo Gott einen Punkt macht. Du musst fragen, Gott, ist das ein Anliegen, das ich durchbeten darf, bis du ein Wunder tust? Oder hast du vielleicht ein Nein dafür? Die Überzeugung müssen wir haben. Es gibt Leute, die können dafür beten, dass Gott sie heilt. Und sie wissen, Gott wird mich heilen, weil sie die Überzeugung bekommen, weil sie die Zusage von Gott bekommen haben. Und sie beten und werden gesund. Bei anderen, und ich weiss nicht warum, da sagt Gott, jetzt darfst du aufhören beten. Ich möchte dich innerlich heil machen. Ich will dich gesund machen in deinem Inneren, dass du das kannst tragen und so ein Zeugnis sein für Gott. Aber es gibt auch noch eine andere Situation, wo wir aufhören beten. Nämlich dann, das ist eine mega schöne, wenn Gott sagt, jetzt kannst du aufhören beten und auf Überraschungsmodus schalten. Also vom Gebetsmodus in Überraschungsmodus schalten. Jetzt hast du genug gebetet, Mathis. Jetzt darfst du einfach warten, bis das Wunder kommt. Ich möchte die Geschichte erzählen und ich darf die von einer älteren Person, die ich jeweils besuche im Pflegeheim. Sie hat Jahre gebetet, dass Personen in ihrem Umfeld zu Jesus finden. Und sie ist, also nach meinem Eindruck, ist sie wirklich grenzhaft alt. Und sie hat gebetet ihr Leben lang dafür. Und dann hat sie mir erzählt, Mathis, ich mag fast nicht mehr beten. Und sie hat sich die Frage angefangen zu stellen, wie lange muss ich noch beten? Und sie hat also nebst dem Gebet, für dass Gott sich zeigt in ihrem Umfeld, hat sie auch noch gebetet, dass Gott ihr zeigt, ob sie noch weiter beten soll. Also sie hat noch mehr müssen beten. Und dann hat sie eine Andacht gelesen und zwei Predigten gelost. Und in diesen drei nächsten Ereignissen, die sie hatte, hat sie dreimal folgenden Satz gehört, wo entweder gestanden ist oder der Prediger gesagt hat, Gott ist allwissend, er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Sie hat es dreimal gehört und sie hat es mir etwa 1000 Mal gesagt, Mathis, Gott ist allwissend, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Und das war für sie die Antwort, jetzt kann ich aufhören beten. Und jetzt darf ich auf Überraschungsmodus schalten. Und das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass wir beten und irgendwann Gott sagt, jetzt darfst du aufhören, schalte auf Überraschungsmodus. Das ist mein Wunsch, dass wir das erleben dürfen, dass du das darfst erleben. In deinen Fragen, in deinen Gebet, jetzt darfst du aufhören. Ich bete. Gott im Himmel, ich danke dir, dass wir dich bestürmen mit Anliegen, die du uns aufs Herz gibst und dürfen wissen, da können wir dranbleiben. Und da müssen wir durchbeten, bis du das Wunder schenkst. Und zeig uns das, wo du das willst, wo wir nicht einfach einen Punkt setzen dürfen, wo du nur ein Komma machst. Gib uns den Mut, dran zu bleiben und vielleicht wieder das Gebetsfeuer aufzunehmen, das Gebetsfieber zu bekommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Sehnsucht gehst nach dir. Und dass nicht nur ein Fenster aufgeht schlussendlich, sondern eine Tür, die wir erleben dürfen. Dass wir die Tür fallen drücken, dass wir einen Schritt wagen dürfen. Und ich bitte dich um Kraft. In diesen Punkten, wo du plötzlich sagst, Mathis, jetzt musst du nicht mehr weiter beten. Gib uns die Größe, dass wir dich auch akzeptieren, wenn es ein Nein gibt. Aber gib uns vor allem das, dass wir erleben dürfen, dass du plötzlich sagst, Mathis, jetzt lass dich überraschen, was passiert. Und das bitte ich dich, du uns überraschen in unserem Gebet, dass du plötzlich ein Wunder tust. Du bist erhaben. Amen.